Baronija želi dobro jutro, gospodine, kako ste?
Ajde, beži u kurac.
Svom Bala Bala Balkan, Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa, mit Tanja Male und Olivera Stajić.
Ich bin nicht Christoph und ich bin nicht Daniel und wir haben die schöneren Stimmen, würde ich einmal sagen. Wer sind wir denn?
Genau, wir sind Olivera Stajić. Ich bin Journalistin aus Wien, arbeite für eine Tageszeitung, für die ich jetzt nicht Werbung, oh doch, ich mache Werbung. Ich arbeite für eine Standard, das ist eine Qualitätstageszeitung und mir gegenüber ist Tanja Malle.
Ja, aber Tanja Malle liest sehr gern die neue Kolumne von Olivera. Wir machen hier schamlos Werbung, die ist gemischt und ist sehr toll. Da sollte man auch reinklicken,
danke,
nachdem man den Podcast gehört hat.
Ja, und ich bin Journalistin, Radiojournalistin in Wien und ich bin zweisprachig aufgewachsen in Kärnten im Süden von Österreich. Dort, wo ja Slowenisch und Deutsch gesprochen wird von der ansässigen Bevölkerung und habe mich dann immer weiter südlich orientiert Richtung Balkan und ja, es tut mir manchmal doch sehr weh, was dort auch alles passiert bzw. nicht passiert.
So ist es. Also ein schmerzhaftes Thema und es war auch schmerzhaft, hier zuzustimmen, Christo und Daniel zu vertreten. Aus einem Grund, aus dem feministischen, weil wir uns dachten, ach Gott, die Herren lassen uns jetzt tatsächlich arbeiten. Sie wollen zum Frauentag nicht selber machen.
Und zwar gratis Arbeit.
Genau. Wir kriegen nicht bezahlt für diesen Podcast. Und der zweite schmerzhafte Punkt war, dass ich eigentlich immer, wenn ich mich mit dem Balkan beschäftige, den ich 92 verlassen habe, ich Schmerzen kriege auf unterschiedliche Weise, einfach weil es mir sehr weh tut, wie sich dort Sachen entwickeln oder eben nicht weiterentwickeln, besonders wenn es ums Frauenthema geht. Tanja, lass uns über die Frauen am Balkan reden.
Daniel hat gemeint, ich sollte auf Slowenisch herumschimpfen, aber irgendwie fallen mir eh nur jugoslawische, sprich serbokroatische Ausdrücke ein.
Genau. Und ich würde sagen, die passen nicht zum Frauentag. Wisst ihr wieso? Im serbokroatischen, im ex-jugoslawischen Raum, wird ausschließlich so geschimpft, dass man die Mutter beleidigt, also die Mutter oder die Frau.
Oder diverse Körperteile von Frauen.
So ist es, so ist es. Also jebem ti mater, ich ficke deine Mutter, ist der Klassiker, kommt überall vor, wird abgekürzt.
Bis da die Mutter, ne?
Genau, da geht's um das Geschlechtsorgan der Frau. Ich glaube, ich sage das jetzt nicht im Podcast, ich bin eine seriöse Frau, denkt euch selbst. Außer in Montenegro übrigens, dort fickt man den Vater, ja. Jebutotac, ja.
Ah, das sagt man dort. Ja.
Genau, so ist es. Immerhin. Also ich glaube, das war unser Beitrag zum Schimpfen, oder? Also
ja.
Ich schimpf zwar wahnsinnig gern, aber gerade bin ich nicht so schlecht drauf.
Nenne ich dich Olivera oder Olli?
Wie du willst. Ja, okay. Olli, Olivera. Ich sag Taja zu dir.
Sehr gut. Du, Olivera, du trinkst da Kaffee und du bist auf einer sehr komischen Seite unterwegs. Wir müssten aber eigentlich die Hausübung für Christo und, wie heißt er?
Daniel heißt er, glaube ich.
Genau.
Ja, genau. Hätten wir fast vergessen. Genau, also wir müssen palavern, habe ich gehört am Anfang. Und ich habe nachgeschlagen, natürlich, weil ich kein Bundesdeutsch kann. Und das heißt, wir sollen sinnlos ein bisschen reden.
Das ist ja eigenartig, das liegt mir eigentlich gar nicht, aber es steht hier auch auf Duden, endloses, wortreiches, meist überflüssiges Gerede, Geschrei und Gelärme. Kannst du das?
Ich kann es nicht, aber weißt du, wer es kann? Jenna Blitz. Jenna Blitz ist das, wie sie sich selber nennen, das meistgelesene Frauenportal Serbiens. Und es gehört der Tageszeitung Blitz und ist, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus komischen Boulevardnachrichten, Frauenbashing und Nachrichten, von denen man glaubt, dass Frauen sich dafür interessieren, würde ich sagen. Und heute ist der Aufmacher Lady Gaga und ihre Beziehungsprobleme und 8 Rezepte, die man nachkochen kann, die in Oscar-Filmen vorkommen, was ich als Journalistin so einen sehr interessanten Zugang zu Oscar-Berichterstattung finde.
Ja, habe ich bis jetzt nicht mitbekommen. Was gibt's da für Gerichte?
Schauen wir mal. Essen. Ich klicke mal drauf. Okay, also es gibt Quesadilla aus dem Film Roma, dann Palatschinken mit Schlag aus Bohemian Rhapsody und irgendein dänisches Gebäck aus dem Film Weißer. Das Lustige ist nämlich, dass auf Serbisch alle Filme so geschrieben werden, wie man es ausspricht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch ausgesprochen. So, also es gibt Rezepte, es gibt Dekolletés, es gibt irgendwelche Sternchen und Stars. Ich glaube, Tanja, du kennst sie. Irgendwelche Serbinnen waren bei den Oscars.
Irgendwelche 2 Serbinnen waren auf den Oscars und da ist die Bildsprache auf Jenna Blitz RS auch sehr interessant, weil natürlich, unter Anführungszeichen, aber so wie sich einer guten Berichterstattung über Dekolletés gibt. geziemt, ja, das ist das richtige Wort, ich habe auch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, so wie es sich richtig geziemt, ist natürlich das Foto ohne Kopf. Also man sieht nur das Dekolleté in einem, ja, kleinen Schwarzen. Es sind zwei Serbinnen, die offenbar die Oscar-Gemeinschaft begeistert haben sollen. Natürlich nur durch ihr Dekolleté. Vielleicht sollten wir mal raufklicken. Es ist betitelt mit Moda.
Genau, Fashion. Was sieht man da? Ah ja, man weiß nicht, welches Dekolleté tiefer und welcher Rock kürzer ist, lautet der Titel. Diese zwei Serbinnen, Moment, haben auf der Party von Elton John, waren sie die Hauptattraktion, steht da. Und dann gibt's mehr Fotos von Brüsten.
Ah ja,
okay. Oh, Gesicht. Man sieht dann auch Beine. Ja, die Frau ist wirklich hübsch.
Ja, und sie bekommt dann eh immerhin einen Vornamen.
Genau.
Also Blitz Jena ist Dekolleté, Essen und sonst noch was?
Schauen wir mal. Also es gibt Kolumnen, es gibt Gesundheit, Babys, natürlich Familie. Interessant, dass Babys und Familie getrennt sind. Blitz Jena, ich muss sagen, ich lese das nicht wirklich regelmäßig. Jetzt überrascht das vielleicht auch niemanden. Aber ich kriege es zum Beispiel immer wieder gespült in meine Facebook-Timeline, wenn sich Kolleginnen oder Freundinnen von mir aufregen, wie frauenfeindlich und patriarchal nicht wieder die Berichterstattung ist. Also Blitz Jena, würde ich sagen, ist eher ein konservatives Portal, das auf Familienwerte sogenannte Wert legt und eben es ist wirklich ein sehr klassisches, ich würde sagen, rückständiges Frauenbild hat, aber es ist eben sehr, sehr viel gelesen und hat hohe Klickzahlen und provoziert natürlich auch.
Das ist jetzt eine serbische Zeitung, aber es schaut ja so am Balkan generell nicht so toll aus, was Berichterstattung betrifft.
Genau, also es gibt eine Untersuchung.
Aus Kroatien, glaube ich, gell?
Genau, aus Kroatien, die sagt, dass nur 18% der Titel, also der Titelgeschichten oder der Überschriften eigentlich, der populärsten kroatischen Online-Magazine von Frauen handelt. Und 4,5% von diesen Überschriften sind eigentlich sexistisch oder haben sexistische Inhalte. Das heißt, am Balkan sieht es eigentlich überall so aus. Für Bosnien ist mir zum Beispiel gar nicht bekannt, ob es da ein großes Frauenportal gibt. Was man aber generell eigentlich über Medien, vor allem über Online-Medien im ex-jugoslawischen Raum sagen kann, dass sie einfach quer gelesen werden, natürlich von allen, weil sie auch verstanden werden.
Und Frauen kommen, wir denken an die zwei Dekolletés, vor allem im Showbiz und Lifestyle vor. Das kommt noch dazu.
Also die Untersuchung, aus der ich rezitiert habe, kommt von Libella. Das ist eine kroatische Forscherinnenorganisation, die eben sich vorgenommen hat, das zu untersuchen. Doch bevor wir jetzt absolut deprimiert werden und uns denken, Frauen haben am Balkan wirklich wenig zu sagen, kann man sagen, dass das Internet auch am Balkan ein bisschen die Frauensolidarität befeuert. Es gab nämlich ein großes Thema in Kroatien, aber ich glaube auch in anderen Balkanstaaten letztes Jahr, und zwar, das ist die Gewalt im Kreissaal.
Das war eine insofern auch interessante Geschichte, weil sie ja auch Impact außerhalb des Balkans hatte. Also sie wurde wirklich europaweit eigentlich darüber berichtet, auch von der BBC und vom Guardian etc. Das ist ja eher selten. Meistens geht es ja eher um, ne, weiß nicht, um die Postkriegsgesellschaft noch und um Korruption. Und da ging es mal um Frauenrechte.
Genau, da ging es mal um Frauenrechte, beziehungsweise darum, dass Frauen endlich den Mund aufgemacht haben quasi. Und ich glaube, 400 anonyme Frauen haben Aktivistinnen zitiert und die Frauen haben von ihren Erfahrungen eben bei der Geburt im Kreissaal und bei den Untersuchungen geschildert. Und es ist teilweise sehr verstörend, wie gewalttätig auch verbal, aber auch körperlich es da eigentlich oft zugeht. Also da findet man zum Beispiel Zitate, wie dass die Ärzte sagen, ja, aber beim Zeugen hat es nicht wehgetan, jetzt musst du schon ein bisschen aushalten. Also dieser klassische wahnsinnig misogyne Ansatz, dass quasi Frauen dafür leiden müssen. Und wenn man Mutter werden will, dann hat man gefälligst zu leiden.
Genau, und das sowohl psychisch als auch körperlich, weil es ist halt vor allem ein Vorwurf von diesen 400 Frauen, der sich irgendwie wie eine rote Linie durchzieht, ist ja, dass es keine Anästhesie für diverse Eingriffe gegeben hat, sprich Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.
Genau, da hat eine Frau geschildert, dass sie nach einer Fehlgeburt eine Ausschabung hatte ohne Anästhesie, was fürchterlich ist, auch ohne, dass man jetzt Arzt ist und sich das genau vorstellt. Also es muss fürchterlich sein. Und ich habe jetzt gerade diesen BBC-Bericht gelesen auf dem Weg hierher und was für mich wahnsinnig verstörend war, ist, dass ich diese alle Zitate kenne. Also ich kenne das aus vor 20 oder 30 Jahren, als ich noch Kind war und Frauen heimlich belauscht habe, wie sie von gynäkologischen Eingriffen oder was auch immer geredet haben oder später auch mit Freundinnen. Es hat sich nichts geändert. Also der Zugang zum Frauenkörper oder die Erfahrung, die Frauen machen, wenn sie sich eben in die Hände von Ärzten begeben, scheint sich überhaupt nicht geändert zu haben in den letzten Jahrzehnten.
Und ein Punkt, glaube ich, in dem BBC-Bericht war ja auch irgendwie bemerkenswert, nämlich, dass es an Expertinnen und Experten fehlt durch den Brain Drain. Also sprich, es fehlt auch wirklich an Medizinerinnen und Medizinern, die sich mit Anästhesie beispielsweise gut auskennen. Das ist dann auch ja ein Problem von staatlicher Lenkung sozusagen.
Absolut. Also das ist vielleicht ein Thema, zu dem wir später auch etwas ausführlicher kommen werden, nämlich dieser Brain Drain, der auch Frauen betrifft. wenn Frauen gut ausgebildet sind, verlassen sie Bosnien, Serbien. Bei Kroatien weiß ich jetzt nicht genau, aber bei Bosnien und Serbien ist das schon nachgewiesen so, dass jede Frau, die eine halbwegs nützliche Ausbildung, die sie im Westen nutzen kann, eigentlich das Land verlässt. Also so ähnlich, wie man es im Westen kennt vom Land- und Stadtflucht, ist es eigentlich in den ex-jugoslawischen Staaten, dass die Frauen massenweise die Länder verlassen. Seit den 90ern hat sich da nicht viel geändert. Die Herren dürfen jetzt auch was arbeiten und jetzt kommt der Newsflash und dann später kommt wieder was von uns.
Na gut, wenn die beiden Damen sich beschweren, dass wir sie am Weltfrauentag hackeln lassen, dann nehmen wir ihnen doch wenigstens den Newsflash ab, oder Daniel, so lieb sind wir da noch.
Alter, Walter, das sind aber auch zwei Lästerbacken, die beiden, oder?
Ja, da lassen wir sie mal reden und dann sind die so gemein zu uns.
Ich verstehe es auch nicht, aber gut, das muss man wohl auch nicht. Ich habe nur das Gefühl, die beiden sind total arrogant geworden, seitdem sie unseren Podcast übernommen haben.
Das ist tatsächlich so. Fast so arrogant wie Moritz Hürtgen, seit du ihn interviewt hast.
Okay, wir geraten wieder ins Palaver. Wir wollten über was ganz anderes reden.
Ja, meine Lieben, wir machen seit 2 Jahren diesen Podcast für euch ehrenamtlich mit unserer Zeit und teilweise auch mit unserer Knete. Und es reicht. Wir wollen euer Geld. Und wir haben dafür eine Kampagne bei Steady gestartet. Das könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen finden. Und auch auf unserer Homepage. Und wir möchten gerne das Ziel erreichen, 250 Euro im Monat einzunehmen, damit wir den Podcast auch vernünftig weiter betreiben können, uns ab und zu Zutickets leisten können, unser Equipment ein bisschen aufbauen können und vielleicht auch ein bisschen Knete an die Leute geben, die uns mit dem Podcast helfen. Derzeit sind wir schon bei 163 Euro, danke an die 39 Mitglieder, die wir schon haben. Und wir haben knapp 2 Drittel unseres Ziels bereits erreicht. Also, wenn ihr uns auch helfen wollt, es fehlt gar nicht mehr so viel, dann geht doch auf Steady und schließt ein Paket ab. Ihr könnt einen Glas Slivovitz haben, eine Flasche Slivovitz oder viele Flaschen Slivovitz.
Ich weiß nicht, Christo, ich fand dich besser, als du noch nicht kommerziell warst.
Ja, die Underground-Zeiten waren gut, aber ich brauche das Geld für das Auto, Mann. Ich kann nicht mehr ohne BMW nach Bosnien fahren.
Das Problem verstehe ich. So, jetzt haben wir aber genug gescherzt. Es wird mal Zeit für den wirklichen Newsflash. Und ich fange an mit Kroatien. Lustig, lustig, Karneval in Kroatien. Während Deutschland sich über Annegret Kamp-Karrenbauer und ihre blöden Witzchen auf Kosten von Intersexuellen, zu Recht, aufregt, geht man in Kroatien noch einen Schritt weiter. Bei den Karnevalsfeierlichkeiten in der Küstenstadt Kaštel Sučurac wurde eine überlebensgroße Figur des Vertreters der serbischen Minderheit im kroatischen Parlament, Milorad Pupovac, in Brand gesteckt. Im Prinzip ist das konsequent, denn die Tradition beim Karneval in Dalmatien sieht vor, dass eine Figur ausgewählt wird, der die Schuld für alles Übel im vergangenen Jahr zugeschoben wird. Und wer könnte das in Kroatien besser sein als der prominenteste Serbe des Landes, dem seitens der kroatischen Rechten tatsächlich so ziemlich an allem Übel in Kroatien die Schuld gegeben wird. Besonders unbeliebt ist Pupovac natürlich deswegen, weil er sich regelmäßig gegen Nationalismus ausspricht und auch die ustasche Relativierung in breiten Teilen der kroatischen Gesellschaft anprangert. Ein weiterer Höhepunkt dieser Karnevalsfeier war übrigens, als Teilnehmer, die sich als Spieler des serbischen Clubs Roter Stern Belgrad verkleidet haben, ins Meer gesprungen sind. Der Hintergrund ist folgender. Mitte Februar wurden Spieler des Wasserballclubs Roter Stern Belgrad in Split von rechten Hooligans angegriffen und einer der Spieler konnte sich nur durch einen beherzten Sprung ins Hafenbecken vor größerem Schaden bewahren. Das fanden die Leute in Kaštel Sučurac offensichtlich so lustig, dass sie das gerade mal irgendwie wieder nachstellen wollten. Noch nicht genug von so viel Humor? Na, das kroatische Fernsehen übertrug dieser Tage eine Sendung aus Rijeka, wo es auch eine Karnevalsfeierlichkeit gab und wo eine Band unter anderem in Kostümen aufgetreten ist, die, na, geschichtlich vorbelastet sein könnten. Auf gut Deutsch, da sind Bandmitglieder in Nazi-Uniformen aufgetreten. Unter anderem hatten sie Helme auf denen das SS-Abzeichen zu sehen war. Fairerweise muss man sagen, andere Bandmitglieder waren in Partisanenuniformen gekleidet und man spielte irgendwie eine Schlacht nach, an deren Ende dann Partisanen und Ustascher bzw. Nazis fröhlich einen Kollo tanzten und ein Lied auf die guten alten Zeiten sangen. Habt ihr mal noch nicht genug? Im vorwiegend von Kroaten bewohnten Ort Čaplinja in Bosnien-Herzegowina wurde etwas Ähnliches veranstaltet. Da hat man nämlich eine muslimische Trauer- bzw. Beerdigungszeremonie für Željko Komšić abgehalten. Das ist der nominell kroatische Vertreter im bosnischen Präsidium, der bei den letzten Wahlen, wir berichteten darüber, allerdings hauptsächlich von Muslimen in das Präsidium gewählt wurde und den kroatische Vertreter in Bosnien-Herzegowina deshalb als unerwünschte Person und trojanisches Pferd darstellen. Nun, Kroatien beweist einmal mehr, dass es nicht nur ein merkwürdiges Geschichtsverständnis hat, sondern auch in Sachen Humor noch einiges zu lernen.
Serbien. Der verurteilte Kriegsverbrecher und Vorsitzende der rechtsextremen serbischen radikalen Partei Vojislav Šešelj organisierte eine Demonstration, bei der vor dem höheren Gericht in Belgrad der Völkermord von Srebrenica geleugnet wurde. Die Demonstranten haben sich dort versammelt, um sich mit 8 Polizisten der Republika Srpska zu solidarisieren. Den Polizisten wird vorgeworfen, am 14. Juli 1995 Kriegsverbrechen gegen Zivilisten durchgeführt zu haben. Dafür wird ihnen der Prozess gemacht. Damals wurden in dem Ort Kravica schätzungsweise rund 1300 bosniakische Männer und Jungen von den Truppen Ratko Mladic ermordet. Mladics alter Weggefährte Vojislav Šešelj ist nun auf freiem Fuß, leugnet die Verbrechen und organisiert Solidaritätsdemonstrationen für jene, die damals mutmaßlich gemordet haben.
Noch einmal Kroatien. Journalisten demonstrieren für Pressefreiheit. Unter dem Motto, die Medien habt ihr gestohlen, den Journalismus geben wir nicht her, haben am Samstag, dem 2. März in Zagreb mehrere hundert Journalisten für Pressefreiheit und gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Gängelung von Journalisten im Land demonstriert. Die Demonstranten beklagten unter anderem den Missbrauch der Justiz zur Einschüchterung von Berichterstattern und sie forderten ein Gesetz zum Schutz von Journalisten sowie die Absetzung der Leitung der staatlichen TV- und Rundfunkanstalt HRT. Über die Klagen von HRT gegen andere Journalisten hatten wir übrigens in unserer letzten Sendung ausführlich berichtet, sowie über andere merkwürdige Urteile der kroatischen Justiz in Sachen Pressefreiheit. Die Organisatoren übergaben eine Liste mit 8 Forderungen an das Kultusministerium in Zagreb. Premier Andrej Plenković zeigte sich nicht besonders beeindruckt von den Protesten. Öffentlich sprach er davon, dass es geradezu komisch sei, in Kroatien 2019 davon zu sprechen, dass es keine Pressefreiheit gebe.
Montenegro. Nach Massenprotesten in Albanien, Bosnien-Herzegowina und Serbien erreicht die Protestwelle auch das kleine Montenegro. Manche Beobachter sprechen schon von einem Balkan Spring. Ob das berechtigt ist, werden wir wohl erst in den kommenden Wochen erfahren. Die Demonstranten in Montenegro fordern den endgültigen Rücktritt von Präsident Milo Djukanovic, der seit nunmehr knapp 30 Jahren abwechselnd als Präsident und Premierminister an der Macht ist. Sie werfen der Regierung vor, korrupt zu sein, nichts gegen die Armut zu unternehmen und zudem für eine Verschlechterung grundlegender Menschenrechte und Pressefreiheit verantwortlich zu sein. Auslöser der Proteste ist ein Video, das zeigt, wie ein Geschäftsmann dem ehemaligen Bürgermeister von Podgorica ein Kuvert mit rund 100.000 Euro überreicht. Während es in Montenegro am Wochenende zur 4. Demonstration kam, forderten die Menschen in Serbien bereits 14 Wochen hintereinander das Ende des Systems Aleksandar Vučić. So, jetzt sind wir beide aber auch mal wieder ruhig, oder?
Wenn's sein muss. Mach's gut, Newsflash. Und viel Spaß weiter mit Oliveira und Tanja.
Wo fangen wir denn an in der Geschichte? Sollen wir vor 70, vor 80 Jahren anfangen, vor 100? Ich bin Historikerin, ich bin immer dafür, so weit wie möglich zurückzugehen und Tanja beschäftigt sich auch gern mit Geschichte.
Wir könnten vielleicht beginnen, was ja sehr interessant ist, dass am Balkan erst nach 45, anders als beispielsweise in Deutschland und Österreich, das Frauenwahlrecht bzw. das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden ist. Und das ist schon irgendwie das Resultat großer Umwälzungen der Jahre zuvor.
Genau, also nach dem Zweiten Weltkrieg in damaligen Jugoslawien durften jetzt plötzlich alle wählen, wobei man sagen kann, bei einem Einparteiensystem ist vielleicht Wahl nicht so der richtige Begriff, aber wie auch immer, die Frauen durften an die Urne.
Mhm. Und das war auch eine Folge des Machtwechsels. In der Zwischenkriegszeit gab es ja noch das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen und plötzlich gab es Sozialismus 1945.
Und plötzlich durften Frauen zumindest offiziell mitreden. Sie saßen in Gremien, sie waren sogar Parteimitglieder, sie waren Mitglieder der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, wenn auch nicht in so großer Zahl wie Männer. Also 50-50 waren auch lange nicht erreicht. Aber dass es nach 45 ein Frauenwahlrecht gab und dass es für Frauen zumindest auf dem Papier sehr viele Rechte gab, lag auch daran, dass die Frauen im sogenannten Volksbefreiungskrieg von 1941 bis 45 in Jugoslawien maßgeblich beteiligt waren.
Und zwar in sehr unterschiedlichen Rollen. Also wenn wir jetzt so denken, dann denken wir meistens an Kämpferinnen, weil wir das halt auch sehr heroisieren. Frauen an der Waffe sind immer so ein Faszinosum. Bis heute sieht man ja zum Beispiel auch in Syrien etc. Da gab es aber viel mehr.
Da gab es mehr. Also da gab es sehr, sehr viele Krankenschwestern oder Frauen, die eben eine medizinische Grundausbildung hatten, die da mitgegangen sind und die Verwundeten versorgt haben. Da gab es auch Kurierinnen, die die Briefe hin und her getragen haben. Also es gab nicht nur diese klassische Kämpferinnenrolle, wobei natürlich die Frauen, die gekämpft haben oder sogar die sich ausgezeichnet haben und später sogar sogenannte Volksheldinnen wurden, diejenigen waren, die in der Öffentlichkeit standen.
Jetzt ist das lustig, du sagst Volksheldinnen, es gab aber nur einen männlichen Begriff dafür,
genau,
oder?
Es gab nur Narodni Heroi, wobei man hätte auch Narodna Heroina oder wie auch immer sagen können, aber nein, im Serbokratisch hat man nur Narodni Heroi verwendet. Also Narodni Heroi und dann kam immer der weibliche Name und Bis jetzt ist mir das nicht aufgefallen, dass das seltsam ist.
Ja, und vielleicht in den Zahlen, weil wir uns ja doch schon beide beruflich mit diesem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Vielleicht nur eins interessant. Es gab so rund 1300 dieser Narodni Heroi und 91 nur Frauen davon.
Die meisten davon, also ich glaube nur 17 habe ich gelesen oder so, sind überhaupt diejenigen, die den Krieg überlebt haben und quasi diesen ehrenvollen Titel dann noch zu Lebzeiten tragen konnten.
Und sehr in Vergessenheit geraten, das zeigt sich dann in Forschung. Zum Beispiel Kärnten, Koroschka im Süden von Österreich, wo es auch Bewaffneten durch die jugoslawischen Kommunisten vorangetriebenen Befreiungskampf gab, sind in Vergessenheit geraten, vor allem die Zivilistinnen, die das sehr stark unterstützt hatten. Oft durften Frauen ja erst in den Kampf, nachdem sie als Zivilistinnen mit Versorgungsarbeiten die Partisaninnen unterstützt hatten, dann in Lebensgefahr dadurch geraten sind und dann durften sie erst an die Waffe, anders als die Männer.
Genau, und überhaupt Waffen haben war natürlich ein Problem für die Widerstandskämpfer. Es gab nicht so viele Waffen und wenn jemand Waffen gekriegt hat, dann waren das eben die Partisanen, die Männer. Deswegen wahrscheinlich auch diese unterschiedliche Verteilung der Rollen.
Das ist ja eigentlich so ein Kontinuum bis heute. Damals wie heute wird ja diese Versorgungsarbeit, die Frauen leisten, egal ob jetzt für den Partisaninnenkampf oder jetzt halt im demokratischen Alltag, die wird ja nach wie vor kaum gewürdigt.
So ist es. Also diejenigen, die in der vordersten Reihe stehen, an der Front sozusagen, sei es jetzt der Alltag oder Politik oder sei es eben tatsächlich Krieg, den wir jetzt Gott sei Dank nicht besprechen müssen. Aktuell ist es so, dass die Männer in erster Reihe stehen, die Frauen in zweiter Reihe und sichtbar sind die, die in erster Reihe stehen.
Und die in der zweiten dürfen dann Oscar-Rezepte nachkochen.
Und Dekolletés zeigen. Apropos Dekolletés zeigen. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist ja natürlich einige Zeit vergangen. Und man muss sagen, dass dann die Rolle der jugoslawischen Frauen von 45 bis, sagen wir mal, in die 80er Jahre, als wieder Sachen anders wurden, eine sehr zwiespältige war. Im Nachhinein betrachtet gab es natürlich im sozialistischen Jugoslawien offiziell auf dem Papier Gleichberechtigung. Nur man muss sich vorstellen, 45 hat man ein Land, das vom Krieg wahnsinnig zerstört ist. Man hat ein Land mit jahrhundertelanger patriarchaler Ausrichtung, wo die Rolle der Frau klar war. Was jetzt 45 passiert ist, man sagt, man braucht die Frauen für den Aufbau eines sozialistischen Staates, man braucht sie als Arbeiterinnen, man braucht sie als Genossinnen. Diese Rolle müssen sie erfüllen, gleichzeitig müssen sie aber noch immer diese Rolle in der Familie erfüllen. Das war eine dreifach, vierfach Belastung. Also da gab es Frauen, die haben in der Fabrik gearbeitet, haben Familienarbeit zu Hause geleistet, dann sind sie am Wochenende zum Beispiel zu den Schwiegereltern aufs Land gefahren, haben dort landwirtschaftliche Arbeit geleistet. Also das alles hat quasi diese Befreiung von oben mit sich gebracht. Was man aber sagen kann, dass es trotzdem natürlich ein Fortschritt war im Vergleich zu monarchistischen Zeiten. Es gab Bildung für Frauen, es gab Schulpflicht und jedes Mädchen musste genauso wie jeder Bub in die Schule gehen, in die Pflichtschule. Die Frauen haben studiert, sie waren an den Universitäten und in der Forschung auch vertreten. Das heißt, es hat sich natürlich schon was weiterentwickelt. Man darf aber eben nur nicht vergessen, dass dadurch nicht unbedingt die verkrusteten alten patriarchalen Strukturen sofort abgelegt wurden. Das war sicher nicht der Fall.
Genau, und genau diese Versorgungsarbeiten, die man da geleistet hat als Frau, waren kaum Thema und wurden kaum problematisiert. Und jetzt werde ich etwas spoilern. Ich habe gar nicht gefragt, ob ich das machen darf. Es gibt ja das neue Buch von Sascha Stanisic. Und da ist ein sehr schöner Satz, der das sehr treffend beschreibt. Also der bringt es in einem Satz nämlich auf den Punkt. Das heißt, dann kam der Sozialismus und diskutierte die Rolle der Frau und die Frau ging aus der Diskussion nach Hause und hängte die Wäsche auf.
Sehr gut. Also Sascha, du hast es natürlich super auf einen Punkt gebracht. Ich habe jetzt sehr lange palavert darüber. Aber so war es einfach, so war es.
Dieses neue Buch von ihm, der Roman heißt Herkunft und erscheint dann Mitte März.
Und bis in die 80er Jahre ging, hatte man das Gefühl, es geht ja alles aufwärts und es geht alles weiter. Und dann kam die große Wirtschaftskrise. Dann kam der wachsende Nationalismus in den ex-jugoslawischen Staaten und ich glaube, das weiß man auch aus Beobachtungen aus anderen Gesellschaften, wenn der Nationalismus wächst, wenn eine Gesellschaft in der Krise ist, kehrt man wieder zurück zu den veralteten Geschlechterrollen und so passiert das auch in Jugoslawien. Noch vor dem Krieg konnte man sehen, wie es eigentlich weitergeht. Je mehr Arbeitslose, desto mehr unsichere Männlichkeiten, desto mehr Gewalt an Frauen, desto mehr zog sich die Frau in ihre Rolle zurück. Also, dass man schön war und schön ist, war zum Beispiel auch so das Bild der Frau im sozialistischen Jugoslawien, was aber in den 80er, 90ern passiert ist, ist, dass das quasi das einzige Attribut, das erstrebenswert war, nur noch Frau hatte, schön zu sein, zu Hause zu sein und Mutter zu sein.
Und das war auch eine Art Karriereweg, denn so konnte man sich, so die Meinung, irgendwie so einen halbwegs reichen, potenten Mann irgendwie angeln, wenn man irgendwie diese typisch weiblichen Attribute verkörpert.
Und da kam ein Phänomen auf in den 90er Jahren, die sogenannten Sponsorusche, wie man es vielleicht hört, auch wenn man die Sprache nicht kann, da geht es darum, dass eine junge Frau einen älteren, meistens älteren, finanziell gut stehenden, reichen, einflussreichen Mann bezieht. Er wird ihr Sponsor, sie ist in seiner Gefolgschaft. Er gibt Geld, sie gibt ihre Anwesenheit, also so quasi Prostitution auf sehr hohem Niveau eigentlich. Und das war so eine Art, fast ein Berufsbild in den 90er Jahren. Sponsorischer, glaube ich, ist ein leicht verständliches Phänomen.
Was ich noch sprachlich gut finde, sind noch zwei weitere Begriffe. Vielleicht kannst du die uns auch erklären oder näher bringen. Einerseits gibt es die Schminkeritzer.
Genau, das sind diejenigen, Schminke, sagt auf Deutsch auch leicht zu verstehen, das sind diejenigen Frauen, die eben sich darüber definieren, über ihr Aussehen.
Und in Belgrad der Nullerjahre die Silicon Alley. Was war das denn?
Die Silicon Alley hat nichts natürlich mit technologischen Fortschritt zu tun, vor allem in den Nullerjahren in Serbien eher nicht, aber hat sehr viel mit dem Silikon zu tun, dass man sich implantieren kann an verschiedene Stellen im Körper, vor allem in den Brüsten. Also eine Sponsorusha hatte natürlich auch große Brüste zu haben. Später kamen die aufgepumpten Lippen und das ist alles, was man aus der ästhetischen Chirurgie kennt. Und Serbien war auch lange Anlaufpunkt für Frauen oder auch für Männer aus Westeuropa, einfach weil man dort sehr gute, günstige Chirurgen gekriegt hat, die allerlei verbessert haben am Körper.
Und da kommt eigentlich schon auch der ökonomische Aspekt noch ein weiteres Mal dazu, nämlich wenn man gemachte Brüste hatte, war das auch ein Zeichen, dass genug Geld vorhanden ist, um genau das zu tun.
So ist es, also sehr zweischneidiges Schwert.
Im wahrsten Sinne des Wortes und schon wieder sehr schmerzhaft.
Schon wieder schmerzhaft, ja, das Ganze ist schmerzbeladen, Balkan und diese Sendung sowieso. Und heutzutage ist es ähnlich.
Heutzutage ist es ähnlich, vor allem diese Brücke ist, was wir ja schon geredet haben, diese Versorgungsarbeit, diese unbezahlte Arbeit, die im Haushalt bei der Care-Arbeit, die im Haushalt Frauen verrichten. Und wenn man sich den Global Gender Gap Report kurz ansieht, zum Beispiel Serbien ist dort auf Platz 38, das ist gar nicht mal so schlecht, und Bosnien auf Platz 62, das ist schon sehr viel schlechter. Es gehen so 140 Länder, die bewertet werden. Nur bei dem Global Gender Gap Report wird gemessen die Situation am Papier. Und selbst am Papier ist es teilweise eine sehr schwierige Situation. Vor allem, es ist interessant, was die Ausbildung von jungen Frauen betrifft, ist die denen von Männern gleichwertig. Nur danach, nach dem 18. Lebensjahr, geht's total bergab. Die ökonomische und politische Partizipation ist quasi im Keller.
Genau. Wenn die Frau dann die Pflichtschule oder die Mittelschule abgeschlossen hat und 18 ist, dann beginnt man sich schon zu überlegen, wo es weitergehen soll in so einem Frauenleben. Und da ist, glaube ich, für die Mehrheit leider noch immer ein sehr klassisches, patriarchales, ein sehr altmodischer Lebensentwurf kommt da in Frage für die meisten. Also es ist klar, die Frau soll inzwischen schön, sie soll aber auch gebildet sein, aber irgendwann einmal muss sie einen Mann an ihrer Seite haben und Kinder und Familie. Und wie man das alles vereinbaren soll, weiß man auch, wie es in westlichen Gesellschaften ist, wo auch die Politik Wert drauf legt, dass das klappt. Es ist nicht so einfach und am Balkan ist es, glaube ich, einfach oft auch nicht machbar.
Das und gerade was du sagst, dieses Verkuppeln nach dem 18. Lebensjahr, das ist schon sehr präsent, das ist mir auch schon oft so passiert, vom Busfahrer über den Taxifahrer. Als ich so Anfang 20er war, wurde immer wieder der Versuch unternommen, mir den einen oder den anderen Cousin vorzustellen und es wurde immer gefragt, ob ich schon verheiratet bin, ob ich Kinder habe etc. Jetzt ist er seit 15 Jahren später mit 35, 36 ist man völlig uninteressant.
Absolut, also ich kann das auch beobachten, ich war bis 30 noch nicht verheiratet und ab 30 trauen sich auch die Leute nicht mehr zu fragen, weil sie Angst haben, irgendwas rauszufinden, worüber man vielleicht doch nicht reden sollte. Also ab 30 hat dann niemand mehr gefragt.
Und ich habe dann diese Diskussion abgeschlossen mittlerweile, dass ich Udovica bin, also Witwe.
Witwe ist eine sehr ehrenhafte Stellung, Tanja, in der Gesellschaft. Ich glaube, damit stellst du alle zufrieden.
Ja, also die Diskussionen sind dann zumindest abgeschlossen.
Ich habe zwei Kinder, ich habe es überhaupt geschafft, würde ich sagen.
Stimmt, du hast es geschafft. Ich muss dir jetzt kurz applaudieren.
Danke. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück, Tanja. Wir dürfen ein Phänomen nicht auslassen, wenn es um den Balkan geht, und das ist der Turbofolk. Die Sängerinnen und was der Turbofolk für die Gesellschaft leistet oder eben nicht leistet. Also nur kurz mal für diejenigen, die vielleicht Turbofolk noch nie gehört haben oder nicht wissen, was das ist. Das ist eine Musikrichtung, die, so würde ich sagen, natürlich etwas älter ist als die 90er Jahre. Schon in den 80er Jahren gab es die ersten Beginne und das ist so eine Mischung zwischen Rock-Pop mit volkstümlichen Klängen, würde ich sagen. Und die Stars dieser Szene sind zu einem Frauen, aber auch Männer, aber die Frauen dieser Szene sind eben quasi die Sponsorische, die es geschafft haben auch. Ja? Also die schauen sehr klassisch aus. Schönheits-OPs, kurze Röcke, sehr explizite Sprache. Und in diesen Liedern ging es meistens darum, eben dieses Frauenbild noch zu vertiefen, würde ich sagen, noch zuzubetonieren. Und eine der größten Stars in den 90er Jahren, noch während der Kriege und so weiter, war Svetlana Cezara-Schniatovic.
Auch eine Witwe.
Auch eine Witwe, genau. Ceca war die Witwe eines Kriegsverbrechers oder ist noch immer die Witwe eines Kriegsverbrechers. Arkan war sein Spitzname oder sein Name, unter dem er eben bekannt war. Er hat während der Bosnienkriege Kriegsverbrechen begangen, für die er nie geahndet wurde. Er wurde dann später ermordet. So wie viele aus dieser Clique, also diese Vermischung zwischen sogenannter Kriegsheld, eigentlich Kriegsverbrecher, und Businessman, was heißt Krimineller, das war so, würde ich sagen, zählt so auf der anderen Seite die Frau, wie sie sein sollte, die Serbin, wie sie sein sollte und Arkan, der Mann, wie er sein sollte. Natürlich für den Teil Serbiens, der nationalistisch war. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das das Ideal für alle war. Und Ceca und ihre Lieder, würde ich sagen, sind exemplarisch dafür, wie man die Frauen gesehen hat. Also die Frau hat irgendwie Mutter zu sein, hinter einem Mann zu stehen.
Ihn anzuhimmeln und zu vergöttern.
So ist es. Und zu leiden. Wenn wir schon von Ceca geredet haben, dann hören wir mal kurz rein in ihren Hit. Der heißt Kukavica, das heißt sowas wie Feigling. Und da besingt sie eben, dass sie wegen eines Mannes leidet. Aber eigentlich nimmt sie es hin, weil er ist einfach nur ein weiterer in der Reihe, die alle sie leiden lassen. Und ich würde sagen, das ist relativ repräsentativ für alle Turbofolk-Lieder, wo es eben darum geht, der Mann tut einem was an und man hat das zu ertragen.
Man nimmt es hin.
Man nimmt es hin, ja. Weil die Männer eben so sind, wie sie sind. Ne muči se, ne gledaj me, ja odavno zbudim sve. Kukavica, nisam znala da si takva, kukavica. Leiden gehört dazu, du musst
schon wieder bei Schmerzen.
Wir sind schon wieder bei Schmerzen, ja, der Balkan ist schmerzhaft.
Und ich glaube, bei Ceca ist vielleicht noch wichtig zu ergänzen, man möchte sagen, es waren die 90er, die Nullerjahre, kriegsgezeichnet etc. Die ist bis heute einer, laut Umfragen, eines der Vorbilder für junge Frauen. Und das ist ja schon sehr vielsagend.
Es ist sehr vielsagend und es ist auch sehr traurig, würde ich sagen, weil es für die breite Masse einfach keine Vorbilder oder keine Perspektive gibt, die jenseits von diesem Frauenbild eigentlich stattfindet. Ich meine, man muss sagen, inzwischen gibt es auch andere Art von Turbofolk oder sagen wir mal, es gibt so eine Art kleine emanzipatorische Schritte innerhalb vom Turbofolk. Es gibt zum Beispiel eine bosnisch-serbische Sängerin, die natürlich im ganzen Ex-EU-Raum bekannt ist. So ist das nämlich dort. Der Turbofolk ist überall. Auch übrigens in Kroatien, auch wenn die Kroaten das immer anzweifeln und abstreiten.
Aber es ist verbindendes Glied am Balkan.
Absolut, ja. Also Ceca wird sogar in Kroatien gehört, obwohl es absurd ist und absurd klingt, aber es ist so. Bosnien sowieso. Turbofolk verbindet Ex-EU.
Nicht im besten Sinne, leider.
Nicht im besten Sinne, aber immerhin. Also, es gibt zum Beispiel eine Sängerin, die heißt Maja Berjanovic. Maja Berjanovic stammt eben, wie ich schon sagte, aus Bosnien, ist aber vor allem seit 2010, glaube ich, überall bekannt am Balkan. Und sie hat auch ein Lied geschrieben, das heißt Djevojačko prezime, das heißt Mädchenname. Und da thematisiert sie tatsächlich Gewalt an Frauen.
Häusliche Gewalt.
Häusliche Gewalt, genau. In diesem Lied oder in diesem Videospot, das sie auch aufgenommen hat und auf YouTube kann man das auch anschauen, sieht man eben, sie ist Opfer häuslicher Gewalt, ihr Freund ist der Täter und sie sagt ihrer Mutter, Mutter, ich mache das nicht mehr mit, auch weil du mich zu Gehorsam erzogen hast, ich werde mir das nicht gefallen lassen, ich behalte eben meine Mädchennamen, will heißen, ich bleibe unverheiratet, weil ich das nicht mehr mitmache. Und ich finde das irgendwie einerseits sehr berührend, andererseits auch sehr skurril, dass es im Rahmen von diesem Turbofolk eben auch quasi solche Auswüchse gibt, aber ich bin dankbar, dass es das gibt, auch wenn nur ein Mädchen sich das anhört und sich denkt, der hat nicht das Recht, mir das anzutun. Tun, haben wir schon viel, viel weitergebracht.
Also das ist mal ein Vorbild.
Das ist ein Vorbild. Sie kommt mit blauem Auge davon. Viele Frauen in Serbien und ex-jugoslawischen Raum kommen nicht davon. Sie kommen um. Durchschnittlich werden im Jahr circa 30 oder etwas drüber Frauen umgebracht. Und zwar immer von ihrem Partner, Ex-Partner, Ehemann, Vater oder Sohn.
Und das Problem ist, dass ja die Dunkelziffer sehr viel höher sein dürfte, vor allem was häusliche Gewalt betrifft, nicht die, die in den Mord führt, aber alles davor. Da werden schon viele tausend Fälle pro Jahr gemeldet, interessanterweise, aber man empfindet es als normal, dass es häusliche Gewalt gibt. Also nicht als großen Affront gegenüber den Rechten und der Wertigkeit von Frauen, sondern das sagt sehr viel über das, ja, Geschlechterverhältnis noch aus.
Absolut, also dass der Mann seine Frau schlägt, würde ich sagen, wird nicht als große Ausnahme betrachtet, sondern es ist etwas, was quasi passiert. das passiert Frauen, wenn sie nicht so sind, wie Frauen sein sollen. Ne? Ein Aufschrei gab es trotzdem 2017, weil es in Serbien zum Beispiel ein paar sehr, sehr grausliche Morde gab, wo auch Kinder involviert haben, die in der Öffentlichkeit stattfanden. Und da gab es einen Aufschrei, da gab es auch laute Frauen, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Und 2017 wurde zumindest in Serbien auch ein Anti-Gewalt-Gesetz beschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Tanja, du hast Zahlen für 2018 aktuell.
Ja, aber nur bis August leider. Also da waren schon 30 Frauen ermordet worden von ihren Partnern. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl eigentlich
also
auch eine sehr hohe Zahl.
Serbien hat 7 Millionen Einwohner, das ist eine sehr hohe Zahl, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und in den Jahren davor waren es auch so, 2017 waren es auch 29 plus Kinder, die umgebracht worden sind, 2016 36, also es ist irgendwie auf einem hohen Niveau. Und auch wenn es immer wieder bessere Gesetze gibt, das ist halt charakteristisch auch für viele Balkanstaaten, egal ob EU-Mitglied oder nicht, dass es am Papier zum Teil sehr gute Gesetze gibt, in der Praxis durch die dysfunktionale Staatlichkeit, eben dort bringt es aber nichts den Frauen de facto.
So ist es, ja. Und ich glaube, du hast mir erzählt, dass auch im Rahmen der EU-Verhandlungen das überhaupt kein Thema ist. Ja.
Genau, wenn man sich 2018 war so dieses große Jahr, man sollte sich jetzt den Balkanstaaten widmen, die noch nicht in der EU sind, da gab es wirklich sehr umfangreiche EU-Erweiterungsberichte, Fortschrittsberichte zu allen Ländern und da ist nicht die Rede von ja Geschlechtergerechtigkeit oder von häuslicher Gewalt etc. Das ist ein großer blinder Fleck, auch auf Seiten der EU.
Also nicht quasi nur, dass es kein Bewusstsein in diesen Gesellschaften gibt, von außen ist auch niemand da, der darauf achtet.
Und sich quasi bereit ist, sich der Hälfte der Bevölkerung, der Unterlegeneren jetzt im faktischen und praktischen Sinn widmet.
Wenn wir jetzt so drüber reden, wie die Position der Frau ist am Balkan in den ex-jugoslawischen Ländern, kann man sich ungefähr vorstellen, wie es für die anderen Minderheiten ist, also zum Beispiel für sexuelle Minderheiten. Für Homosexuelle war es, würde ich sagen, post-jugoslawischen Gesellschaften eine Zeit lang sogar wahnsinnig gefährlich. Ja? Also es gab sogar ab 2010 immer wieder jedes Jahr Meldungen in den internationalen Medien, wie gefährlich die Versuche waren, eine Belgrade Pride zu organisieren. Also es gab immer wieder unter großem Polizeiaufwand Versuche, eine Parade zu veranstalten. Dann gab es auch einen Mord, glaube ich. Und es gab dann immer wieder Absagen mit der Begründung eben, es wird zu Gewalt kommen, was ich sehr perfide finde.
Mhm. Und wenn Turbofolk und die restlichen Musikgenres am Balkan die Liebe wirklich groß abfeiern, sowohl Männer als Frauen leiden daran, LGBTQI-Liebe gibt es nicht. Das ist einfach auch einer dieser großen blinden Flecken. Es kommt nicht vor.
Nein, aber das gibt es auf der, an der Spitze des Staates, auf höchster Ebene. Serbien ist eines der wenigen Länder, das eine homosexuelle Frau quasi in der Regierung hat. Und zwar die Premierministerin Ana Brnabic ist bekennende Homosexuelle und sie und ihre Partnerin haben einen Sohn gekriegt vor wenigen Wochen. Das wurde in serbischen Medien eigentlich überraschenderweise, zumindest in den offiziellen Schlagzeilen und so weiter, als Normalität wahrgenommen. Also es wurde darüber berichtet, natürlich auch mit patriarchalem Einschlag, weil zum Beispiel eine Schlagzeile lautet, Ana Brnabic hat einen Sohn gekriegt. Was sagt Alexander Vucic?
Der Präsident.
Was sagt der Präsident dazu? Also sein Kommentar muss schon in den Titel rein, also das ist klar. Genau, also Ana Brnabic und ihre Partnerin haben einen Sohn gekriegt. Das ist, würde ich sagen, zumindest sagen die serbischen Medien, und mir ist auch nichts anderes bekannt, eine Premiere, dass ein homosexuelles Paar eben, und ein Teil davon ist an der Staatsspitze, so in der Öffentlichkeit steht und eben Nachwuchs gekriegt hat. Man möchte aber meinen, dass wenn ein Staat wie Serbien eine Premierministerin hat, die bekennende Homosexuelle ist, dass dieser Staat fortschrittlich ist, was die Gesetzgebung und die Stimmung im Land betrifft, das stimmt aber eigentlich nicht. Und das wird Ana Brnabic von den Aktivistinnen immer wieder vorgeworfen, dass sie sich eigentlich in der Öffentlichkeit so gar nicht für die Rechte einsetzt. Was absurd ist, weil sie selber in so einer Beziehung lebt, aber so ist das eben. Ich glaube, sie hat ihre politische Karriere vielleicht auch zum Teil deswegen gemacht, weil sie sich eben nicht für diese Rechte einsetzt. Und von der Politik, die sie macht, würde ich sagen, das ist eher eine konservative und rechte Politik. Aber gut, das sieht man zum Beispiel auch in der AfD, da gibt es genauso eine Situation. Also nur weil jemand Frau ist oder sogar homosexuell, muss sie nicht gleichzeitig progressive Politik machen oder progressive Meinungen vertreten, genau.
Und wenn man sich jetzt ein bisschen zurückdenkt, das ist ja nicht ein serbisches Problem oder eine serbische Auffälligkeit, das gibt es ja in Bosnien genauso als vor wenigen Jahren. Ein LGBTQI-Festival hat stattfinden sollen, die Eröffnung ging glatt und dann kam plötzlich so viel Protestierende gegen dieses Treffen, das war einfach ein Kulturfestival mehr oder weniger, und das Festival musste abgesagt werden und seither findet es auch nicht statt. Und sehr viele Kommentatorinnen und Kommentatoren im Balkan, aber auch außerhalb, bringen das schon auch mit dem Erstarken wieder der Kirchen ja. unter Religionsgemeinschaften in Verbindung. Wie siehst du das denn, Olli?
Also ich finde, natürlich, also seit dem Ende des Sozialismus sind die Kirchen erstarkt. Aber vor allem würde ich sagen, dass man das am EU-Land Kroatien sieht. Also dort gab es massiven Widerstand seitens der Kirche, die auch die Zivilgesellschaft zum Teil auf ihrer Seite hatte und so weiter, gegen die Ehe für alle. Also
und gegen die Ratifizierung der Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt. Da waren dann Rechte, ja, weißt du, so diese klassischen Glatzen gemeinsam auf der Straße mit Nonnen.
Genau, mit Nonnen, die alle irgendwie ein Ziel hatten, nämlich ja nicht quasi Frauen zu stärken, auch nicht auf dieser gesetzlichen Ebene. Also die katholische Kirche in Kroatien hat natürlich seit 92 viel, viel mitzureden und wird auch gefragt und ist im öffentlichen Raum auch sehr präsent und ist in der Meinungsbildung sehr präsent und leider würde ich auch sagen, wenn es darum geht, die Gesetzgebung neu zu gestalten. Ja.
Genauso wie in Serbien zum Beispiel die orthodoxe Kirche, die ja auch ein Anti-Abtreibungsgesetz befürwortet hat, aber damit ja baden gegangen ist.
Genau. Ich würde sagen, zum Glück hat man sie nicht in die erste Reihe bei der Gesetzgebung vorgelassen, aber die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, alle eigentlich am Balkan im Postkriegs-Jugoslawien, haben plötzlich viel mehr zu reden. Ihre Rolle ist einfach eine wichtigere geworden. Ja. Und das war im Krieg auch so, dass sie ja eine nationalitätsstiftende Rolle auch hatten. Also in Serbien ist das die orthodoxe Kirche, in Kroatien ist das die katholische Kirche und das hat auch den einen Grund, und zwar, dass die Nationalitätenfrage am Balkan sich vor allem auch über die Konfession natürlich definiert, ja, weil man sonst, wenn wir uns ehrlich sind, wenig Unterschiede hat untereinander, dann kann man sich dadurch natürlich besser abgrenzen.
Vielleicht noch, um den Kreis vollständig zu machen mit diesen Weltreligionen, und in Bosnien ist es zumindest jetzt in der Föderation als erstarkter Islam.
Ja, natürlich, also die Erstarkung der islamischen, wie soll ich sagen, Identität der Bosniaken trägt auch natürlich dazu bei, dass die Frauenrollen wieder verschoben werden.
Und sich das auch im Stadtbild etwas spiegelt.
Ja, wenn man vergleicht, zum Beispiel Vorkriegszeit gab es sehr wenige verschleierte Frauen, jetzt gibt es mehr. Natürlich sind das auch zum Teil Touristinnen, weil Bosnien ist sehr beliebt im Nahen Osten, aber es sind auch bosnische Frauen, die ihre Rolle als Muslimin irgendwie neu definieren und sich auch verschleiern und auch dadurch das Stadtbild prägen natürlich.
Also dieser identitätsstiftende Charakter der Religion, bei allen Ethnien.
Bei allen Ethnien, einerseits als Abgrenzung natürlich zu den anderen, andererseits eben als auch befeuert vom Nationalismus, dass man ein weiteres identitätsstiftendes Moment hat, weil in dem Moment, wo eine Gesellschaft in der Krise ist, klammert man sich natürlich an allen möglichen identitätsbestärkenden Maßnahmen. Damit wir nicht mit so einer deprimierenden eigentlich Feststellung aufhören, würde ich gern eine positive Nachricht aus Bosnien bringen, und zwar: Diese Woche ist ein Buch erschienen, das eine kleine Premiere ist, die mich besonders freut. Drei junge Frauen aus Bosnien haben sich zusammengetan und haben ein Buch geschrieben, das sehr schön geworden ist, mit sehr schönen Grafiken. Und das Buch heißt Žene Bih, also Žene Bosniens und der Herzegowina. Žene Bosnien-Herzegowina. Genau, Žene, das sind Frauen, Entschuldigung. Vergessen zu übersetzen. Ich habe vergessen, dass vielleicht Leute zuhören, die uns nicht verstehen. Und in diesem Buch haben sie sich eben herausragende Persönlichkeiten aus der bosnischen Geschichte vom Mittelalter bis heute herausgenommen. Frauen, die für die Bildung der Frauen, für die Emanzipation, für die Wissenschaft und so weiter viel geleistet haben.
Und es gab jede Menge. Das ist ja wieder so totgeschwiegen lange Zeit.
Genau, also die Geschichtsschreibung hat diese Frauen alle so ein bisschen unterm Tisch fallen lassen. Man hat sie vergessen. Diese drei jungen Frauen haben ihre Biografie neu aufgearbeitet, haben sie sehr schön und modern zeichnen lassen, haben eine sehr moderne Methode für ihr Buch verwendet, nämlich Crowdfunding. Sie haben gefragt im Netz, ob ihnen gespendet werden könnte, damit sie dieses Projekt verwirklichen können. Und das ist passiert. Das Buch ist jetzt draußen. Und was bezeichnend war, wie ich die Berichterstattung über dieses Buch gelesen habe, ist, dass diese drei Frauen gesagt haben, während sie das Projekt konzipiert haben, hat keine von ihnen in Bosnien gelebt. Sie haben entweder studiert oder draußen gearbeitet. Und damit laufe ich wieder Gefahr, mit einem etwas weniger positiven Thema abzuschließen, nämlich der Brain Drain, der vor allem Bosnien betrifft. Junge Frauen, junge Menschen, alle, die eigentlich etwas besser gebildet sind, verlassen das Land. Bosnien ist das Land mit einer der höchsten Brain Drain Raten weltweit.
Und das wirkt sich natürlich auf die Staatlichkeit dort auch aus, wenn die ja gut gebildeten, vielleicht auch die kritisch progressiven Geister, die sich mehr demokratische Standards erwarten, einfach schon so desillusioniert sind, dass sie lieber das Land verlassen. Das ist jetzt wieder sehr depressiv. Vielleicht finden wir etwas online auf der Bildseite noch, das uns lachen macht. Oder auf Telegraph RS oder Telegraph. Wo auch immer.
Telegraph ist, würde ich sagen, die allerärgste Boulevardzeitung, die es gibt. Und die ist quasi, also ich würde sagen, das ist quasi Regierungsfunk ärgster. Also Telegraph ist eine sehr, 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 sehr seltsame Zeitung, in der sich eben so Verschwörungsnachrichten mit Nachrichten über Stars und Sternchen und natürlich, wie toll nicht unser Präsident ist und so weiter mischen.
Und zwei interessante Ressorts haben sie, sehe ich gerade. Jugosphäre, also die Jugosphäre und Netzsensorisano. Vielleicht machen wir mal Netze.
Unzensuriert. Das erinnert uns doch ein Portal, das wir hier in Österreich auch haben. Ja. Unzensuriert heißt, oh mein Gott, ihr werdet nicht glauben, womit dieses Ressort aufmacht. Titos größtes Geheimnis. So schaut Titos Heiratsurkunde aus. Ja. Und zwar interessiert es sie besonders, ob sich Tito auf seiner Heiratsurkunde als Kroate oder als Jugoslawe geoutet hat. Das musste man offenbar ankreuzen auf der Heiratsurkunde. Das wusste ich nicht. Schauen wir mal. Was war Tito eigentlich? Ah ja, da steht's. Okay, da steht's. In der Heiratsurkunde vom Tito steht, die Ehe wurde zwischen der Serbin Jovanka Budisavljevic, die damals 28 war, und dem Kroaten Josip Broz Tito, der damals 60 Jahre alt war, geschlossen. Es ist überhaupt sehr, sehr interessant, dass sich in der Jugosphäre sehr viel noch um Tito dreht eigentlich.
Ja.
Und um Jovanka, die vor 2 Jahren gestorben ist, auch, und um ihre Rolle natürlich und so weiter.
Und die leider kaum öffentlich darüber gesprochen hat.
Und sie war eben gar nicht, würde ich sagen, diese klassische, ideale, sozialistische Frau. Sie war immer im Hintergrund eigentlich.
Nein, sie hat eine sehr traditionelle Politikerinnen-Gattin-Rolle gespielt.
Genau, sie war auf Reisen mit, hat war gut gekleidet.
Frau an der Seite.
Sie war die Frau an seiner Seite und hat Hände geschüttelt. So, also, ne Zensurisano, unzensuriert, macht mit Tito auf. Und womit macht Jugosphäre auf? Dürö. Oh.
die mit einer Frau. Eine mit Frau ist in der Schlagzeile.
Oh, wunderbar. Ich würde sagen, eine sehr klassische Balkan-Headline. Die Zollbeamten haben eine Oma, 98 steht in der Klammer, bestraft, weil sie selbst Schnaps gebrannt hat, nämlich natürlich Schliwowitz. Und zwar haben sie ja 54 Liter Schliwowitz weggenommen. Das ist schrecklich. Das ist wirklich eine sehr traurige Nachricht, würde ich sagen. Aber immerhin eine Frau in der Headline.
Wollen wir hoffen, dass wir es in Zukunft mehr schaffen in die Headlines. Und
natürlich.
Zwar vielleicht noch mit inhaltlich schwerwiegenden
positiveren Nachrichten. Demnächst wieder bei Balla Balla Balkan hört ihr nur Männer.
Der Frauentag ist vorbei.
Es wird wieder nur eine rein männliche Folge geben, leider.
Leider nämlich mit Daniel und Christoph.
Klassisch, wie immer. Männer dürfen reden, Frauen dürfen zuhören. Aber immerhin gab es eine Ausnahme. Das waren Tanja Malle
und Olivera Stajic.
Auf Wiedersehen.
Servus.
Tschüss.
Sredno. Das hat Spaß gemacht, gell?
Das war wahnsinnig witzig. Tanja, ich glaube, wir brauchen einen eigenen Podcast.
Ja, wir sollten unbedingt Konkurrenz.
Konkurrenz werden. Zum Balla Balla Balkan. Lass uns drüber reden, Tanja.
Machen wir.
Okay.
Und damit schließen wir das neueste Kapitel in Sachen Neues vom Balla Balla Balkan. Erstmals haben Christo und ich den Podcast abgegeben und trotz des ganzen Gelästers der beiden Damen muss man sagen, es hat sich doch gelohnt. Vielen Dank Tanja, vielen Dank Olivera, es war spannend euch zuzuhören und wir hoffen, dass unsere Zuhörer sich in Zukunft auch nur mit uns beiden Männern zufrieden geben. Immerhin können wir sagen, die nächste Sendung, die wahrscheinlich im April läuft, die hat dann nicht mehr 2 Männer, sondern 3. Das verraten wir schon mal. Und denkt dran, wir haben eine Steady-Kampagne gestartet. Alle Informationen auf unserer Homepage. Schaut doch mal rein. Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Euro abdrücken. Ansonsten sagen wir bis zur nächsten Sendung. Ciao und passt auf euch auf.